Tag 3. Samstag, der 19.03.2016. Nankusei, Safari Game Drive, wilde Tiere. Und die war definitiv gut, als es hieß, Abfahrt in das Nankusei Wildtierreservat. Hier werden verletzte und verwaiste Tiere aufgenommen und aufgepäppelt. Danach werden sie entweder ausgewildert oder aber sie bekommen hier ihr Gnadenbrot, wenn sie zu schwach sind, um in der Wildnis zu überleben. Inge und ich hatten da eine Safarifahrt in offenen Geländewagen mit ausgebildeten Rangern gebucht, in der Hoffnung, dass wir wirklich ein paar wilde Tiere zu Gesicht bekommen würden. Da die Tiere ja allerdings alle in ihren Gehegen waren und auch noch regelmäßig gefüttert wurden, waren wir da ziemlich sicher. So hoppelten wir in diesen Four-Wheel-Drives durch das Gelände und statteten erst Clarence und seiner Frau einen Besuch ab. Der prächtige Löwe war schon ein paar Jährchen hier. Er ließ sich auch nicht lange bitten, an den Zaun zu kommen, als der Ranger ein riesiges Stück Pferdefleisch unter dem Sitz hervorholte. Nun wussten wir, was die ganze Zeit unter uns so gestunken hatte. Stolz und majestätisch schritt er auf uns zu, bis er kurz vor unserer Nase stand, nur getrennt durch einen dünnen Drahtzaun. Wir waren natürlich alle ganz wild, so nah wie möglich an ihn heranzukommen. Doch auf einmal brüllte er uns so grimmig an, halt wie ein Löwe, und begann, eine Kuhle unter dem wirklich spärlichen Zaun zu graben, dass wir doch lieber auf den Hochstand flüchteten. Von hier aus konnten wir die Wildtierfütterung aus sicherer Entfernung erleben. Anschließend ging es weiter zu diesen zauberhaften Wesen, den Geparden. Anmutig und grazil saßen sie vor uns, die schnellsten Jäger der Wildnis. Kein Gramm Fett, der lange, feine Körper, die schlanken, kraftvollen Beine, die filigranen Muskelstränge und dann dieses Muster um ihre Augen herum. Es war einfach wie der Anblick eines Fabelwesens. Fast gelangweilt schauten sie uns an. Ich hatte irgendwie das Gefühl, als würden sie uns in ihrer Gemütsruhe von oben bis unten abchecken. Ich spürte fast ein wenig Ehrfurcht vor diesen Geschöpfen. Sie waren einfach nur wunderschön anzusehen. Bei unserem nächsten Rendezvous mit den Leoparden waren wir nicht so erfolgreich. Die drei Wildkatzen zierten sich etwas und mussten erst mit einem riesigen Stück Pferdefleisch angelockt werden. Doch zum Abschluss kam noch ein Höhepunkt. Eine Begegnung mit dem Volk der Bushmen. Unser netter Ranger Jan gehörte zu diesem Volk und bot uns an, das in der Nähe gelegene Dorf zu besuchen. Ein kleiner Kreis von Rundhütten, in dem eine Familie von 3 oder 4 Generationen lebte. Erst hatten wir natürlich alle gewisse Skrupel, denn wir dachten, dass sie uns nun vorgeführt würden wie Tiere im Zoo, sorry für den Vergleich. Die Begrüßung war aber so herzlich und nett, dass die Berührungsängste schnell verschwunden waren. Breitwillig, ja fast stolz, zeigten sie uns ihre Jagdwaffen, ihre Rundhütten und vor allem sich selbst. Vom Familienältesten bis hin zum Kleinkind. Auch sie hatten ihre Ketten und Schnitzereien auf einem simplen Seil zwischen 2 Bäumen zum Verkauf aufgehängt. Wir suchten uns die schönsten Stücke raus. Jan erzählte uns, dass sie somit versuchten, die spärlichen Zuwendungen vom Staat aufzubessern. Ich bin mir sicher, dass sie auf solche staatlichen Unterstützungen gar nicht erst angewiesen wären, wenn man ihnen ihren natürlichen Lebensraum nicht wegnehmen und sie weiterhin als Nomadenvolk und Jäger und Sammler ziehen lassen würde. Ich ergatterte auch eine wirklich sehr schöne Kette aus Holzperlen, und das soll schon was heißen, denn ich bin absolut keine Schmuckträgerin. Als ich bezahlen wollte, bemerkte ich, dass auf dem Preisschild ein Name stand. Als Jan das sah, rief er den Namen aus und die junge Frau, die diese Kette selber gemacht hatte, bekam das Geld. Ich fand es so schön, dass ich als Käuferin ihr das Geld als Verkäuferin selber überreichen konnte. Das war aber natürlich dann auch ein Foto wert. Auch das war eine Begegnung der besonderen Art, dank unserem Ranger Jan. Wir alle kehrten begeistert von unserer ersten Pirschfahrt zurück. Tag 4. Sonntag, der 20.03.2016. Marienthal, Sunset Game Drive. Die erste etwas größere Wegstrecke lag vor uns. Unser Weg nach Marienthal führte uns Richtung Südwest, 270 Kilometer. Auf Deutschlands Autobahnen ist das ja nichts, doch auf den hiesigen Straßen war es eine Tortur. Schnell merkte ich, warum das Busunternehmen mir einen wüstentauglichen Bus angeboten hatte. Durch steinige Geröllwüsten, wo wirklich kaum etwas wächst, fuhren wir und waren überrascht, dass uns in dieser kargen Landschaft doch tatsächlich vereinzelt mal Oryx, Antilopen oder Zebras begegneten. Wir konnten nur staunen, wie diese Tiere hier ohne auch nur eine Spur von Wasser oder saftigem Futter überleben konnten. Wir erkannten zum ersten, aber nicht zum letzten Mal, dass hier Tier und Mensch täglich ums Überleben kämpfen und sich der Natur und dem, was sie hergibt, anpassen müssen. Wahre Lebenskünstler. Am frühen Nachmittag erreichten wir unser Gästhaus in dem kleinen Kaff Marienthal. Dieser Ort glich einer Geisterstadt, zumal heute auch noch Sonntag war. Hier gab es nichts, aber absolut gar nichts. Inge und ich brauchten unbedingt Bargeld, doch die eine Bank hatte keinen Geldautomaten und der einzige, den es gab, spuckte nur maximal 2000 namibische Dollar aus. Die sackten wir dann auch sofort ein. Somit gingen die ganzen Währungstauschgeschäfte zwischen Inge und mir los. Sie brauchte Dollar, ich aber auch. Ich hatte Euro en masse und war froh um die Dollar. Irgendwann war sie froh um die Euro und so weiter und so weiter. Doch wir kamen prima klar, denn unsere Devise während der gesamten Tour lautete: Geht nicht, gibt's nicht. Das hat uns am Ende der Reise sogar den Titel des Superwomen Power Teams eingebracht. Die Gruppe hatte kaum etwas mitbekommen, denn das Gästhaus hatte einen schnuckligen kleinen Pool. So dauerte es nicht lange, bis dieser von uns bevölkert wurde. Wir waren ganz allein in dem Gästhaus. Elsa, die Gastgeberin, hatte uns sofort das Gefühl gegeben, uns wie zu Hause zu fühlen, was wir natürlich auch prompt taten. Doch der Pool war nicht das einzige Highlight, denn für den Nachmittag hatten wir wieder eine Safari geplant. Dieses Mal sogar eine Sunset Game Drive in der Kalahari. So fuhren wir am Nachmittag zu der Lodge, wo die Geländewagen und die zwei Ranger für uns bereitstanden. Obwohl, bereit ist anders. Wir waren nämlich erst für 2,5 Stunden später angemeldet gewesen, was aber nicht unser Fehler war. Doch bei Inge und mir heißt es ja, geht nicht, gibt's nicht. Und so hat Inge, die eine sehr versierte und erfahrene Reiseleiterin ist und ihre Pappenheimer zu kennen scheint, ordentlich Dampf gemacht. Eine halbe Stunde später fuhren wir los. Na also, geht doch. Das Gute bei der ganzen Aufregung war, dass wir ja bis mindestens zum Sonnenuntergang fahren mussten, um das Versprechen des Sunset Game Drives zu erfüllen. So verlängerte sich unsere Tour um eine gute Stunde. Doch unsere zwei Jungs, die Ranger, waren geduldig. Wir erreichten kurz vor Sonnenuntergang eine kleine Düne mit schönem Ausblick auf den Horizont. Hier bauten unsere zwei Jungs in Windeseile eine kleine Bar auf, Wo sie den obligatorischen Gin Tonic, Wein und Bier anboten. Die Abendstimmung war toll. Die ersten Schuhe flogen, sodass man noch den warmen Sand an den Füßen spüren konnte, und so langsam sank diese helle, glühende Sonne am Horizont nieder. Ein unglaubliches Licht überflutete den Sand, der nun fast goldenrot erschien. Unsere Gesichter und Silhouetten strahlten im gelben Schein und unsere Körper warfen lange, fast unheimliche Schatten. Fast ergriffen genossen wir diesen erhabenen Augenblick. Wir konnten beobachten, wie sich der glühende Ball am Himmel immer schneller dem Horizont zuneigte, um bald hinter diesem zu verschwinden. Erst war es nur ein Stück, doch dann konnte man der Sonne förmlich zusehen, wie sie sich immer mehr zurückzog. Bei jeder Bewegung des Himmelskörpers erschien unsere Umgebung und auch wir selber in einem anderen, spektakulären Licht. Es ist eigentlich kaum zu beschreiben, und auch die Bilder, die genial geworden sind, können diese Stimmung nicht einfangen. Mal wieder ein erhabenes Gefühl, welches uns viel Respekt vor der Schönheit dieser Natur und der Urgewalten einflößte. Beseelt fuhren wir zurück. Durch den fast vollen Mond, welcher sein Übriges zur Stimmung beitrug, konnten wir am sternklaren Himmel sogar das Kreuz des Südens sehen. Tag 5. Montag, der 21.03.2016. Unabhängigkeitstag. Malta-Höhe, Kindertanzgruppe. Heute, 21. März, ist Namibias Unabhängigkeitstag. Beim Abschied sangen uns die goldigen Mitarbeiterinnen des Anandi-Gästhauses stolz ihre Nationalhymne. Inge bat uns, als Zeichen des Respekts und der Anerkennung unsere rechte Hand ans Herz zu legen, sodass es fast wie ein Staatsakt war. War es ja eigentlich auch, denn wir Deutschen feierten zusammen mit den Namibiern ihren großen Tag. Ich wusste gar nicht, dass Namibia erst seit 1990 ein unabhängiger Staat ist. Ich wusste, dass Namibia irgendwann mal Deutsch-Südwestafrika genannt wurde und deutsche Kolonie gewesen war, doch es war alles viel, viel komplizierter. Irgendwann blickte ich wirklich nicht mehr durch. Wer waren die ersten Ureinwohner? Wer entdeckte es dann als erster für die europäische Welt? Welches europäische Land hat sich mit wem gestritten? Wer erhielt das Protektorat und welche Truppen waren wann eingefallen? Welche namibischen Stämme probten den Aufstand? Ein Fass ohne Boden, und ich war erstaunt bzw. fast beschämt, dass dieses Kapitel deutscher Kolonialherrschaft, in Büchern schöner Schutzherrschaft genannt, bei uns im Geschichtsunterricht auch nicht nur im Ansatz erwähnt wurde. Doch Inge konnte uns während unserer langen Fahrt Spannendes aus dem Leben ihrer eigenen Familie erzählen. Zum Beispiel, wie die Mutter, ein gebildetes Mädchen aus reichem Berliner Hause, als Lehrerin nach Namibia kam und sich Hals über Kopf verliebte. Wie die Geschichte als erste Siedler und Pioniere und der Kampf ums Überleben dann weiterging, war faszinierend. Vor allen Dingen, sie ist wahr. Bewundernswert fand ich die Geschichte, als die verwitweten Frauen sich zusammengerottet hatten, um vereint und mutig um das Überleben ihrer Kinder und Existenzen zu kämpfen. Und das in einer Landschaft, die einen wirklich an die Grenzen der Existenz oder gar umbringen kann. Unsere nächste Verabredung hatten wir in Malta-Höhe, welches zufällig auch noch Inges Geburtsort war. Seit etwa 130 Kilometern war es der erste Ort, den wir erreichten. Doch Malta-Höhe entpuppte sich eigentlich eher als eine lange Straße mit einer Kirche und ein paar Häusern. Jetzt verstanden wir alle, warum viele Kinder Internate in den großen Städten besuchen mussten. Aber nichtsdestotrotz oder gerade deswegen erwarteten uns hier ganz tolle Menschen. Wir fuhren zum O'Hara Arts and Cultural Center. Hört sich groß an, oder? Wie sich herausstellte, handelt es sich hier um eine bessere Garage, wo einige Handarbeiten als Souvenirs angeboten wurden. Ich war dann doch etwas erstaunt. Aber dann stellte sich heraus, dass es sich hier um eine Initiative der Bewohner, vor allen Dingen jungen Frauen und Jugendlicher, handelte. Sie versuchten, ihre Handarbeiten zu verkaufen, um zumindest etwas Geld zu verdienen. Sonst gab es kaum Möglichkeiten in dieser kleinen Ortschaft. Hier wussten wir, dass wir keine in Massen produzierten Souvenirs kauften, sondern wirkliche Handarbeiten von den Menschen hier. Und man muss sagen, die waren weitaus kreativer gestaltet als die in den üblichen Shops, zum Beispiel Tiere aus den Resten von Cola- und Fanta-Dosen. Doch der Höhepunkt an diesem Nachmittag war der Auftritt der Jugendtanzgruppe Aburaxa. Unter einer Zeltplane gruppierten sich die etwa 20 Jugendlichen zwischen circa 3, das Nesthäkchen, und circa 18 Jahren und führten uns mit Begeisterung traditionelle Tänze ihrer Vorfahren, der Nama und Schwana, vor. Jetzt darf man sich das nicht so vorstellen, als würden irgendwelche in Bambusröckchen bekleidete junge Menschen um eine Feuerstelle tanzen. Nein, hier standen junge Menschen gekleidet in Kleidern, die aus Stoffresten bunt zusammengenäht waren. Die Jungs waren absolute Tanzgenies in ihren Bewegungen. Michael Jackson hätte mit seinem Moonwalk einpacken können. Die Hosen eines Jungs hatten extremes Hochwasser. Ich dachte, das wäre extra so, damit man seinen schnellen Schritten beim Tanzen folgen konnte. Doch Inge klärte uns auf, dass sie nicht mehr genug Stoff hätten und versprach ihnen, in Swakopmund direkt mal zu einer Gardinenfabrik zu gehen, um dort Stoffreste zu sammeln. Ja, so ist sie, unsere Inge. Das Schöne war, dass die Kinder nicht nur stupide irgendwelche Tänze vortanzten. Nein, jeder Tanz und dessen Sinn wurde erklärt. So zum Beispiel, wie ein junger Mann bei der Werbung um die Braut bei der Familie vortanzen musste. Oder wie Kindern durch das Tanzen beigebracht wird, wie man sich am besten vor AIDS schützen kann. Ein tolles Mittel der Kommunikation und Erziehung, wenn man bedenkt, dass viele Kinder und auch deren Eltern nicht lesen und schreiben können. Wir waren alle hin und weg und noch beeindruckter, als dann der Coach kam und erklärte, dass er dieses Projekt vor Jahren ins Leben gerufen hatte, um die Kinder von der Straße zu holen. Das Projekt sollte ihnen Perspektiven zeigen, wie sie aus eigener Kraft und Anstrengung dazu beitragen können, ihr Leben mitzugestalten. Hier zum Beispiel, um ihr Schulgeld aufzutreiben. Zwar haben Kinder hier Recht auf Schule und Bildung, doch wer kann das bezahlen? Und so kamen sie auf die Idee, Touristen, wie wir es waren, diese Tänze vorzuführen. Ich war sehr froh, dass mein südafrikanischer Geschäftspartner, mit dem ich da unten alle meine Touren ausarbeite, mir diese Showeinlage ans Herz gelegt hatte, sodass wir die Kinder engagiert hatten. Eigentlich gibt es zu dem Tag nichts Besonderes mehr zu erzählen, außer dass wir nach gefühlten Hunderten von Kilometern am Abend bei unserer nächsten Unterkunft, der Welte Vrede Gästfarm, ankamen. Die Farm lag inmitten einer riesigen Geröllwüste. Ich hatte nach der langen Sitzerei im Bus noch das Bedürfnis, joggen zu gehen. Ich rannte und rannte und rannte in the middle of nowhere, aber die Berge am Horizont wollten einfach nicht näher kommen. Die Lage der Gästfarm hört sich vielleicht öd und trist an, doch das Tolle war, dass die Besitzer hinter unseren Zimmern ein künstliches Wasserloch mit Salzstein und einem Futterballen angelegt hatten. Dieses Mal genossen wir den spektakulären Sonnenuntergang über dem Horizont einer Geröllwüste, ganz anders, aber nicht minder beeindruckt, wie das Bild zeigt. Zum Abendessen im offenen, rustikalen Restaurant gab es dann leckeres Oryx-Gulasch. Anschließend konnten wir uns also noch auf unsere kleinen Terrassen setzen, um das Wasserloch zu observieren. Ein paar Kleintiere erschienen und als später sogar eine Oryx-Antilope kam, dachte ich nur, oh, wie schön, aber wahrscheinlich habe ich gerade eben deinen Bruder als Gulasch gegessen. Nee, aber um ehrlich zu sein, hier durfte man nicht wählerisch sein, was das Essen anging. Man musste das essen, was die Gegend hergab, und das waren nun mal die heimischen Tiere. Uns hat es eh gewundert, dass die Lodge sonst so mit allem ausgerüstet war. Seien es Getränke, frisches Obst, Salat, Gemüse. Die nächste Einkaufsmöglichkeit lag ja etwa 100 bis 150 Kilometer entfernt. Auf unsere Frage hin erfuhren wir, dass hier einmal die Woche ein großer Kühltruck alle Farmen in der Umgebung anfuhr und diese belieferte. Also eine geniale logistische Leistung. Man durfte nur nichts vergessen, denn dann hatte man Pech. Und wieder gab es mir zu denken, wie karg diese Gegend ist und dass wir hier im reinsten Luxus untergebracht sind. Angefangen vom simplen, fließenden Wasser bis hin zur Flasche Champagner. Das muss man sich mal vorstellen. Das Einzige, wo ich merkte, dass man hier so richtig festhängen könnte, war, als ich versuchte, mit meiner Kreditkarte zu zahlen. Wir waren komplett von der Außenwelt abgeschlossen, da die Leitungen der Telekom wieder nicht funktionierten. Wahrscheinlich, weil zwischen Kilometer 560 und Kilometer 735 mal wieder ein Strommast von einem Elefanten umgenietet worden war. Kein Telefon, kein Fax, von Internet oder WLAN ganz zu schweigen. Inge hatte mir Stories erzählt, dass sie schon auf Windräder klettern musste, um überhaupt Empfang zu haben. Also gab es heute keine Kreditkarte, denn nur Bares ist Wahres.